Ja, Prost, Florian. Oder muss ich
Prost.
mal sagen,
Oh,
gutes Mannerschnecken essen.
Mahlzeit.
Mahlzeit. Sie hören den Biertaucher Podcast 135. Es ist Montag, der 16. Dezember 2013. Wir befinden uns
Im Mittelab.
mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com. Alle anderen sind irgendwie krank oder akute Vanillegipfel-Übersättigung und konnten nicht kommen. Deshalb sitze ich jetzt hier zu zweit mit dem Florian. Störgeräusche werden diesmal geliefert von der Metalab-Besetzung, die sicher bald reinschneidet in die Bibliothek.
Und einen quietschenden Stuhl.
Genau. Tja, Florian, was hast du Schönes erlebt, worüber du ranten könntest?
Erlebt. Schauen wir mal in die Liste. Eine von den Sachen war Data Dealer.
Hohoho.
Das ist ja gekickstartet worden vor einer Weile und
Du bist
wurde.
Beta-Tester geworden.
Genau, ich habe das auch ein bisschen mit ein paar Euro zugeschossen. Dann hat es sich halt wieder verzögert und ist halt, naja, vielleicht eh nur eine Woche, 2 Wochen, irgend sowas. Also keine extrem große Verspätung. Die Beta veröffentlicht worden. Wollte das mal austesten. Es ging am Anfang recht brauchbar. Es kam nur blöderweise immer wieder zu Verbindungsabbrüchen von den Websockets. Nachher hat man irgendwo nicht hinklicken können. Die Zeit ist abgelaufen, man konnte das Geld nicht einsammeln. Also ich konnte es leider nicht wirklich testen, weil es alle Male, wo ich probiert habe, nicht funktioniert hat.
Ja, da ist es mir anscheinend ein bisschen besser gegangen. Ich habe zumindest dieses Tutorial bis Stufe 5 oder so spielen können, ohne Probleme.
Ich bin, glaube ich, bei Stufe 3 oder 4 habe ich mit vielen Neuladen und so geschafft.
Nein, ich muss auch sagen, ich hatte keinen einzigen Verbindungsabbruch, obwohl sonst mein Internet immer wieder spinnt. Also wahrscheinlich. Sie haben ja auch draufgeschrieben beim Beta-Test, also es kann zu Schwierigkeiten kommen und Spielstand kann korrupt werden. Von dem, was du spielen konntest, hat dir gefallen oder?
Es ist ähnlich wie die Demo, die sie eh schon veröffentlicht hatten. Die Demo hat interessanterweise besser funktioniert bei mir. Man kann jetzt ein paar Features mehr machen, zum Beispiel, man kann einen Kontakt erster Leute freikaufen. Das heißt, man schiebt irgendwem was zu,
Zu diesem
der baut Kontakt,
schmierigen
genau.
Privatdetektiv, ja.
Der baut dann halt einen Kontakt mit irgendwelchen Personen auf, die ihren Daten liefern. Ansonsten habe ich jetzt nicht sehr viele Unterschiede gemerkt. Es schaut ein bisschen grafisch ein bisschen anders aus, aber im Grunde ist es ähnlich wie die Demo.
Laut Beschreibung ist jetzt alles HTML5 basierend.
Ja.
Und was mir sehr gefallen hat, also man sieht so eine riesige Datenbank-Engine und dann so eine kleine schwebende Stadt auf einem Felsbrocken und dann halt deine diversen Kontaktleute, die so als Comicfiguren dargestellt sind. Und die sind alle mit so Datenleitungen miteinander verbunden. Und ich habe durch Zufall dann gemerkt, du kannst diese Leute auch herumschieben und dann wackeln die Datenleitungen so ganz süß. Also hat mir extrem viel Spaß gemacht, die herumzuschieben und das wackeln zu lassen. War wahrscheinlich nicht der Sinn vom Spiel, aber.
Aber das, ja, das funktioniert.
Ja.
Was hast du erlebt?
Ja, auch sehr wenig. Also ich habe mich eben auch da mit dem Data Dealer beschäftigt, habe mich gefreut, dass ich hier eingeladen wurde als Beta-Tester und habe dann auch brav einen Beta-Test-Report geschrieben, aber ich nehme an, die ersticken jetzt eh schon in Feedback. Sonst war ich im MetaLab und habe einer Sitzung von Martin, von unserem Martin beigewohnt, von der Agrar-Attack-Subgruppe, die hat irgendwie im MetaLab getagt. Und ich habe es aber nicht sehr lange ausgehalten. Es war sehr. Um es zusammenzufassen, sie haben nach Herzenslust gebasiswappelt und irgendwie darüber abgestimmt, ob sie einen.
Abstimmen wollen.
Na, so schlimm war es nicht. Es wurde abgestimmt, ob sie ein Thesenpapier über einen Bericht oder in den interne Statute so veröffentlichen oder doch nicht. Und ja, das hat schon viel Zeit gebraucht. Aber es war ganz interessant. Ich habe mit einem Typen vom MetaLab geredet, der möchte im Burgenland einen Hackerspace bauen.
Ah, das hast du eh schon mal erzählt, oder? Das ist schon.
Ich
Ich
glaube,
habe es
das schon
von,
erzählt.
oder ich weiß es, ich habe es zumindest gehört, dass das wer machen will. Vielleicht habe ich es auch in anderen
Ja,
Kreisen schon gehört.
ist ein sehr netter Typ und ich kriege von ihm vielleicht ein E-Mail-Interview noch. Also ich habe ihm schon die Fragen geschickt, er hat gemeint, er wird sie mal beantworten. So möglicherweise demnächst. Sonst kann ich nur persönlich berichten. Bin jetzt stolzer OnCloud-Benutzer. Der Gregor hat eine OnCloud eingerichtet am Server.
Oh.
Und das muss ich sagen, macht sehr viel Spaß. Ich bin jetzt mein eigenes Google Drive. Hast du OnCloud-Erfahrungen, oder?
Ja, ich habe es mal versucht. Ich
Ja.
habe es dann aber lassen, weil PHP mir zu anstrengend war. Weil
das Aufsetzen schon?
Nein, ich habe es irgendwie aufgesetzt, aber es hat dann nichts funktioniert. Dann muss ich den Ordner noch hinzufügen bei PHP Ini, dann muss ich den anderen Ordner noch erlauben.
Also die Installation war sozusagen serverseitig nicht sauber.
Ja, weil ich meine Daten woanders hinlegen wollte. Ich wollte es auf einer eigenen Festplatte meine Daten liegen haben.
Du hast nicht eigene Wünsche gehabt.
Ja, ich wollte das nicht irgendwie ins Web-Directory irgendwo meine Daten hinspeichern. Und dann muss man jeden Ordner halt wieder extra freigeben. Mhm. Und dann habe ich so viele Links dazwischen den Sachen gehabt und das war dann so unkomfortabel.
Kann man da nicht mit Symlinks dann einfach das umbiegen?
Man kann Symlinks machen, aber das erlaubt die PHP nicht, weil das auf einen Pfad geht, der nicht erlaubt ist. Den musst du wieder erlauben. Wenn der Symlink zu einem anderen Symlink geht, musst du den wieder erlauben.
Ich verstehe. Deine Ansprüche waren einfach höher als das, was die OnCloud geboten hat.
Naja, es bringt mir nicht viel, weil ich meine Daten eh schon immer über SFTP zugreife. Mhm. Habe ich jetzt nicht wirklich so den Anspruch gehabt.
Na, was ich berichten kann, mir hat sehr viel Spaß gemacht, das Installieren von so On-Cloud-Apps, so interne Plugins, die angeboten wird. Und eins war eh recht relativ, das war einfach ein RSS-Feed-Reader. Aber der hat mir Spaß gemacht. Jetzt habe ich einfach wieder einen Online-Feed-Reader. Derzeit habe ich nur einen gehabt am Handy und alle anderen, die ich am Computer gehabt habe, haben mir nicht so wirklich gefallen. Und ja, jetzt habe ich einen, der mir gehört und wo ich meine Feeds lesen kann. Und Und sonst, was ich auch sehr schätze, ist, ich meine, das kann Google Drive und Ubuntu One und die diversen anderen und Dropbox auch, dass man einen Ordner oder einen File auf der OnCloud per Link freigibt. Also jetzt wirklich, mir gefällt es halt, das sind jetzt meine Files, ich habe da keine Gigabyte-Probleme. Ich kann
da
jetzt sehr große.
Ich suche Sachen mal was anlegen. Anderes raus. Es gibt nämlich eine in Ruby geschriebene Websoftware, die so als Linkshare mehr oder weniger. Also wenn du du willst zum Beispiel ein großes File jemandem zuschicken.
Ja, zum Beispiel ein Biertocher Podcast
als Wave-File. Und das willst du jetzt vielleicht nicht unbedingt per Mail schicken. Deswegen gibt es da. So eine Software.
Premiere, wir sind jetzt erstmals online während einer Sendung.
Das hatten wir doch schon mal.
Haben wir
das
schon mal
geschafft? Es hat bis jetzt noch nie wirklich gut funktioniert, weil das im alten AKH
wiederum nicht so gut ist. Also jetzt im MetaLab haben wir ein ausgezeichnetes WLAN.
Ding heißt
Coquelicot. Coquelicot.
Das haben wir, glaube ich, in die Shownotes.
Okay, schickst du mir gleich eine E-Mail, weil ich werde heute Abend Shownotes machen.
Mache ich dann gleich. Und machen wir lieber nachher.
Okay. Und was kann dieses Kollegiquot?
Außer, dass es schwierig zum Aussprechen ist. Kann man damit selbst auf einem Webserver einen Speicherplatz freigeben zum Beispiel und sagen, die Leute, die entweder halt, denen du es erlaubst, können mal sagen, Upload File, dann kriegen sie einen Link, den schicken sie mit und man kann es dann runterladen lassen. Das ist im Grunde so wie eine E-Mail, nur dass du große Daten so machen kannst, so wie diese One-Click-Hoster. Mhm. Du kannst es noch einstellen, dass es, wenn es einmal komplett runtergeladen wurde, dann automatisch vom Server löscht. Oder nach einer gewissen Zeit aufräumt.
Okay.
Und damit kann man halt endlich mal die Sachen umgehen, dass man, wenn man schnell jemanden was schicken muss, das nicht umständlich über eigenen Webserver oder was auch immer machen muss.
Okay.
Jeder eine Dropbox installiert haben muss oder ähnliches machen.
Aber ich muss diese Sache, dieses Coquelicot schon installiert haben auf meinem Server, dass das funktioniert. Oder
gibt es da irgendwelche Dienste? Jemanden haben, der, ich weiß nicht, ob es welche gibt, die das anbieten, aber der Sinn ist halt auch, dass du selber über deine Daten gemacht hast.
Ja.
Dass nicht eben irgendwelche, wenn du. Es ist ja das super Tolle, wenn zum Beispiel Leute in Unternehmen schnell mal Daten austauschen wollen, interne Daten vom Unternehmen.
Die sind dann in Dropbox
hochladen, wo sie irgendwo landen oder über weiß nicht was für
Da muss ich dazu sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Baum, weil ich war jetzt vor kurzem in einer FH und da war das auch die gängige File-Austausch-Methode für irgendwas.
Einfach ja,
alles einmal in die Dropbox.
Okay, die Uni-Sachen sind jetzt nicht so, dass sie interne geheime Daten wären.
Ja, das nicht, aber du bringst es da den jungen, zarten, formbaren Hirnen bei und nachher haben die sich ihre Gewohnheiten festgefressen und werden das dann schön weitermachen.
Ja, bei uns gibt es Leute, die machen LVA-Sachen in einer Facebook-Gruppe.
Ja.
Okay. Die Unterlagen findet man nie wieder. Ein Semester später will man anfangen und findet nichts mehr.
Tja.
Blöd.
Dafür gibt es ja Moodle, ne?
Naja, Moodle verwenden wir da nicht viel. Dafür gibt es aber das FOBI, das Vorlesungswiki, da steht alles eigentlich drin. Und das ist dafür gemacht.
Zurück zu Webshares und OnCloud. Also du kannst dieses
Ich habe es selbst noch nicht getestet, aber ich habe nur Gutes gehört.
Du hast Gutes davon gehört.
Ja, es ist halt Ruby, man muss halt irgendwie mit Ruby so ein bisschen rumtun. Aber was ich noch, wo ich selbst Erfahrungen habe mit so Websachen und Cloud-Lösungen, in Anführungszeichen, sind Kalender und Adressbücher. Es gibt ja Online-Kalender, kann man über.
Zum Beispiel über Gmail.
Ja, man kann.
Google Kal Google Kalender heißt
Der
der.
Google-Kalender,
Ja,
ja, den
genau.
kannst du über iCal oder auch
Ja.
über CalDAV kannst du auch für Google ansprechen, die Kalender. Das kann man aber sich selber hosten.
Das heißt, ich bin mein eigener Google Kalender.
Genau, du bist dein
Ja.
eigener CalDAV. Also du
Also ich
kriegst.
bin mein eigener webbasierter Kalender sozusagen, den ich
Genau.
mit anderen wieder scheren kann.
Ja, du
Was,
kannst
glaube ich, die
bestimmte
OnCloud auch
Termine
drinnen hat.
einladen und weiß nicht was. Das Ganze halt über CalDAV. Es ist auch vermutlich ziemlich performant, weil das Ganze hat ein Postgres-Backend. Das heißt,
Ist eine
es läuft
fette Datenbank
eine
dahinter.
ziemlich performante Datenbank dahinter. Ich habe momentan nur einen Kalender, also da ist es egal. Und zusätzlich kann das zum Kalender auch noch deine Adressbücher verwalten.
Okay, also Kalender und Adressbuch ist sozusagen zusammen in einer Anwendung oder ist das
Ist
schon
in einer,
getrennt?
ja, ist eine
Ja.
Serveranwendung, es sind zwei unterschiedliche URLs, die du kriegst.
Okay,
Das Ganze läuft halt über dieses WebDAV. Das ist im Grunde irgendwie so eine Zusammenschusterung aus HTTP
Und gibt es
mit
dafür
iCal
ein Programm, das ich mir installieren kann
und
unter Ubuntu oder so, dass das
Kalender?
besonders gut macht? Oder
Naja, jede Kalendersoftware, die du
jede
hast.
Kalendersoftware sollte das eigentlich
Jede
unterstützen?
vernünftige Kalendersoftware. Also wenn du Thunderbird mit Lightning hast, kein Problem. Oder Evolution oder was auch immer es alles gibt. Die sprechen alle CalDAV.
Ich muss gestehen, meine sämtlichen Kalender und Kontakte hat derzeit Google.
Ja, da wird Zugriff wahrscheinlich eh ähnlich funktionieren, aber bei Adressbüchern ist es halt ein bisschen aufwendiger, weil zum Beispiel Thunderbird kann Online-Adressbücher einbinden,
Ja.
aber nur über LDAP. Das ist so ein.
Ist das nicht ein etwas älteres Protokoll schon?
Das ist so eine. Naja, eigentlich ist es mehr eine Datenbankstruktur. Das ist schon ziemlich alt. Wird aber noch immer verwendet, zum Beispiel die ganzen, ich glaube Microsoft setzt das auch noch immer ein in Active Directory, ist ihre eigene Version davon und die Userverwaltung und alles ist da drin. Ist jetzt aber nicht besonders schön heutzutage zum Verwenden und Einrichten. Deswegen gibt es CardDAV, ist genauso wie CalDAV.
Das ist moderner.
Ja, es ist moderner, aber es ist halt auch nicht gut unterstützt, das ist das Problem. Also Thunderbird kannst du leider gar nicht. Du musst ein zusätzliches Add-on installieren, dann geht's. Und der synchronisiert das dann halt. Und das Davical kann zum Beispiel auch V-Cards von deinem Handy importieren und solche Sachen. Das heißt, da gibt es Schnittstellen. Handymäßig ist es auch wieder schwierig. Kontakt-Synchronisierung funktioniert bei Handys meistens entweder in die iCloud oder in die Google Cloud oder in die Whatever Cloud, die du dann, wenn du Glück hast, vielleicht wieder rauskriegst.
Du kannst aber auch gleich alle deine Kontakte im Facebook verwalten und dann vom Handy und vom Computer aus auf Facebook zugreifen.
Da müsste aber jeder seine Handynummer auf sein Facebook-Ding eintragen, oder?
Ach, das geht schon.
Das machen die alle.
Passt.
Synchronisieren mit Facebook passt schon. Am besten auf seiner Pinnwand schreiben, jedes Mal, wenn man neue Kontakte
Genau,
hat.
ja.
Dann vergisst man es nicht.
Zum Thema Synchronisieren kann ich einen guten Tipp geben für frische OnCloud-Benutzer. Also wer OnCloud hat und gleichzeitig Ubuntu One, das hat ja auch seine kleine Cloud dabei, verwendet. Also es ist meiner Erfahrung nach jetzt keine gute Idee, beide Dienste dasselbe Verzeichnis synken zu lassen.
Nein,
Weil der
das glaube ich
OnCloud
auch nicht.
legt in jedem Verzeichnis irgendeinen Datenbank-File an oder ich weiß nicht warum, auf jeden Fall hat er da alle 2 Minuten irgendwas reingeschrieben und dann hat der Ubuntu One wieder einen Schluck aufgekriegt, weil sich an meiner Festplatte was geändert hat. Das hat er wieder updaten müssen und dann auch wieder der andere. Und dann habe ich ein Bilderverzeichnis, habe gedacht, haha, jetzt tue ich meine ganzen Fotos, die ich mir regelmäßig lösche, wenn meine Festplatte kaputt geht oder wenn ich mir neu installiere, die tue ich jetzt doppelt von 2 Services gleichzeitig synken lassen. Also von
Es
Ubuntu
ist
One
wahrscheinlich
und
einfacher, wenn du
von
einen Link
OnCloud.
anlegst.
Möglicherweise,
Wenn du
ja.
bei alles, was in beide willst, halt das dort reinspeicherst und das andere verlinkst, obwohl, wenn er
Der folgt
den
ja
in.
diesen symbolischen Links nicht.
Doch, zumindest die Dropbox macht das zumindest.
Die Dropbox schon?
Ja.
Dann könnte ich sie einen Kreis schicken, indem ich.
Das geht natürlich auch.
Ja,
Aber das solltest du nicht
weil
machen.
ich glaube, ich habe so unabsichtlich sowas zusammengebracht. Ich habe dann gemerkt, oho, also ein Bildverzeichnis hat sich gar nicht gesynkt und eins war dafür doppelt da und dann habe ich
Ich
sehr
hatte das
schnell bin ich wieder
Problem
drauf
einmal.
gekommen, dass man die 2 Dienste wieder trennen
Ja,
sollte.
ich habe in Dropbox, wo ich mal Dropbox verwendet habe, auch mal so meine Documents-Folder mit den ganzen Uni-Sachen so mal reingelinkt zum Synken. Aber vorher nicht geschaut, wie groß der ist. Und die Dropbox war dann gleich mal, hat immer gemeint, sie ist 110% voll. Ich habe den Link zwar wieder rausgenommen, aber er hat noch immer gemeint, er ist voll.
Das heißt, er hat irgendwo in den Tiefen der Dropbox waren
er hat noch seine Backup, irgendwie seine Sachen, die konnte ich dann online löschen. Das ging aber auch nicht einfach, weil Dropbox kannst du nicht sagen, lösche den Ordner. Das kann er nur bis zu einer bestimmten Anzahl von Files gleichzeitig.
Das heißt, du kannst einen File lösch sicher machen, indem du so viel, einen Folder, in dem du zu viele Files reinsteckst.
Ja, das kannst du nicht mehr löschen in der Dropbox. Du kannst es schon löschen, aber die ganzen History-Sachen davon, die er sich merkt, die löscht er dir nicht. Und deswegen ist eine Dropbox voll und du musst jetzt in Unterordner reingehen und mehrere Unterordner löschen, bis das insgesamt weniger als so und so viele Files sind.
Also das rekursiv zurücklöschen.
Anstrengend, das wieder irgendwie hinzukriegen. Das waren so meine Dropbox-Erfahrungen damals.
Okay, was kann ich noch berichten? Ich habe mich erstmals, also nicht erstmals, aber erstmals ausführlicher, nämlich einen ganzen halben Tag lang mit LaTeX gespielt und habe zusammengebracht, ein Schriftstück halbwegs. Also es ist nicht so formatiert, wie ich will, aber es schaut trotzdem erträglich aus. Ich habe jetzt beschlossen, dass so wie es ausschaut, eigentlich für eine Zeitschrift wollte ich so einen Artikel machen, das ist mir auch halbwegs gelungen und ich habe jetzt beschlossen, ja, so wie es ausschaut, wollte ich es eh haben. Das erspart mir sehr viel Arbeit. Also ich muss noch andere Layout-Vorlagen suchen. Ja, und sonst habe ich eigentlich keine Tech-Themen. Hast du noch welche? Weil sonst komme ich zu so Fernsehen und schöner Lebenzeugs.
Nicht wirklich nichts Spezielles. Das Einzige, was ist, es ist ja jetzt Jolla released worden. Das erste Jolla-Phone.
Ja, das ist ein Hardware-Phone, jetzt kein Betriebssystem für ein Phone.
Beides. Also Zenfish OS ist das Betriebssystem, das drauf läuft. Ich kann jetzt leider auch noch nicht viel dazu sagen, weil meins ist jetzt noch nicht verschickt worden.
Ja, du hast schon eins bestellt.
Ich habe schon vorbestellt gehabt und Anfang Dezember bestellt. Es verzögert sich leider noch
ein bisschen. Und das ist irgendwie ganz frei oder ganz gut oder ganz teuer oder ganz...
Es ist ganz cool.
Ganz cool, ja.
es ist so mittelpreisig. Es ist nicht komplett frei, aber es ist...
Freier.
Es ist mehr normaler Linux-Stack.
Also, es läuft, also bist du root auf deinem Handy dann?
Du kannst
oder bist du rootiger?
Root werden, ja. Du hast die Probleme nicht. Du kannst hast halt Qt-Programme, ganz normale. Also normale nicht. Es schaut halt scheiße aus, wenn du wirklich das Qt draufhauen würdest. Und du hast halt, früher war ja, das ist ja der Nachfolger vom N9, wo noch ein X-Server gelaufen ist.
Ja.
Jolla hat jetzt inzwischen schon ein Wayland laufen. Das heißt, das erste... Das
ist ein moderneres Linux.
Naja, ja, ein modernerer Display-Server. Das ist also das erste Handy, was mit Wayland ausgeliefert wird. Beziehungsweise das erste fertige Produkt, was Wayland verwendet, weil am Desktop gibt es das ja auch noch immer nicht so in Produktiveinsatz. Und das wird ziemlich interessant, was das dann alles drauf hat. Aber viel kann ich mir noch nicht dazu sagen. Wir planen aber schon, dass wir vielleicht eine andere Other Half bauen. Es ist so ein modulares Phone. Ich habe es sicher irgendwann schon einmal davon erzählt. Es gibt diese Backcovers von Handys, so wie früher bei den alten Nokias, wo du immer so anderes Cover drauf haben kannst, das schöner ausschaut. Gibt es beim Jolla eben auch. Kannst du die Rückseite austauschen, die hat aber zusätzlich noch NFC und einen I2C-Bus. Das heißt, du kannst zusätzlich Hardware direkt
auf die Rückseite, auf dein Handygehäuse einbauen.
Statt dem Cover einfach ein größeres Cover mit Hardware drin. Oder mit andere Farbe des Cover oder was auch immer.
Also es hat praktisch dann Aufrüst oder Expansion Port.
Genau, weil mehr Akku zum Beispiel, wenn man es mitnimmt, dann hat man ein Cover für Akku, was man immer so mit hat, oder ein Solarpanel stattdessen drauf. Und ein anderes, wo ein zum Beispiel irgendwelche Höhenmesser sind zum Wandern oder was auch immer. Und wir überlegen gerade, ob es nicht leicht möglich wäre, die Merkur Boards, von denen der Harald ja so gerne erzählt, über den i2C C-Bus mit dem Handy zu verbinden.
Das heißt, du hast dann ein 6-Low-Bahn-fähiges Handy.
Genau. Das heißt, man könnte zum Beispiel in seine eigene Smart-Home-Wolke mal melden, ich bin jetzt zu Hause.
Ja.
Und danach reagieren.
Beziehungsweise du bist dann ein fixer Bestandteil der Internet der Dinge und alle Fühler können dich direkt anpingen, wo du also dein Handy gerade ist.
Das können sie nur, wenn sie in der Nähe sind.
Ja.
Wenn du zu Hause bist, kannst du halt direkt zum Beispiel
Befehle abschicken. Du kannst dich sozusagen von deinem Kühlschrank überwachen lassen, dass er weiß, dass du jetzt in der Küche bist.
Könntest du, ja, wenn du es genau genug orten kannst.
Und der Smart-Kühlschrank würde dann...
Aber das andere wäre halt, es ist auch sicher praktisch, wenn man solche Systeme debuggen muss. Man will jetzt schauen, was gibt es denn da für Wolken.
Ja. Das heißt, du kannst gleich mal die Six-Low-Bahn-Wolke vom Handy aus
angucken. Genau, du wärst direkt drin und könntest dir auch anschauen,
ich nehme
was
an, dieses Warp-Driving oder diverse Sachen.
Das kommt dann vielleicht auch noch. Handy, ja, so, wir könnten uns vielleicht beim Nachbarn auch noch reinhängen.
Hübsch, ja. Und du weißt aber nicht, ob du das jetzt noch vor Weihnachten kriegen wirst, das Jolla. Also du hast
Seit ein paar Tagen ein FedEx. FedEx hat die Daten bekommen, dass sie es irgendwann wegschicken sollen. Aber
es liegt noch in einem Lager,
oder? Es ist noch nicht mal zum Versand gegangen. Also
okay.
Es wird knapp.
Ja, na, was haben wir noch? Kleine Tech-Meldung. GIMP Magazin 5, Issue 5 ist online, ist schon länger. Und ja, für alle, die gerne grafische Tutorials abarbeiten, ist sehr viel drinnen. Also vom Fotografen, wie man halt ein Schwarz-Weiß-Foto super herrichtet. Oder
Sepia und...
Ja, also mehrere solche Tutorials. Mir war es ein bisschen zu, wie soll ich sagen, fachspezifisch schon. So. Es richtet sich eindeutig an den Profibereich. Es ist ein sehr interessanter Artikel drin. Ich weiß nicht, ob dort oder woanders... wo geredet wird über das Vendor-Lock von den Adobe-Produkten. Also ich nehme an, sie spielen an auf Adobe Photoshop, die jetzt umgestellt sind vom Bezahlmodell, dass du eine Version hast und die dann theoretisch so lange benutzen kannst, solange deine Hardware mitspielt, dass sie jetzt auf so ein Abo-Modell umgestiegen sind, wo du also Lizenz zahlst für ein Jahr lang Photoshop benutzen und dann läuft es aus und du musst wieder zahlen.
Ja, wir haben das jetzt, ich habe jetzt einmal für jemanden ein Adobe Reader Pro 11 oder was da jetzt aktuell ist installiert. Wir haben die Lizenzen von der TU, wir müssen aber erst einmal, will das Ding einmal, wenn du es installierst, einen Account haben. Das heißt, du musst dich mit diesem tollen Adobe-Account einen Account anlegen oder und den mit dem verbinden und dann ich weiß nicht, er sagt auch nicht, was er genau dann überträgt, ob die Lizenz nachher irgendwie an dem Account gebunden
deine
ist.
Deine Daten an die Marketingabteilung, ne?
Ja, die Daten, du kannst alles angeben, es muss nicht mal eine echte E-Mail-Adresse sein. Und wenn, dann wird es eh gehackt, weil dabei gab es ja die Adobe-Hacks.
Ja, proprietäre Software.
Ja, immer ein Kampf damit.
Wie gesagt, Issue 5 vom GIMP-Magazin ist online und das Schöne am GIMP-Magazin ist, dass es komplett Creative Commons lizenziert und frei zum Download haben. Immer erhältlich. Okay, dann ist da noch eine kleine Meldung, aber über die kann ich nicht viel erzählen, dass die Stadt München jetzt ihre Linux-Migration abgeschlossen hat. Mache ich in der nächsten Sendung. Und haben wir sonst noch eine Tech-Meldung? Ja, YouTubers, also der YouTube-Channel Machinima hat ein YouTube-Video also gezeigt von zwei Typen, das dürfen so YouTuber sein, und die berichten über vermehrte Copyright-Claims von sogenannten In-Game-Videos, also wo jemand eine Videospielsequenz aufzeichnet, zum Beispiel einen Speedrun von irgendeinem Ego-Shooter oder so. Und da wurde jetzt berichtet, dass mehrere prominente YouTuber, die auch an diesem Werbebeteiligungsprogramm beteiligt sind und Geld verdienen, dass die dann Copyright-Claims kriegen und angeblich kommen die Copyright-Claims nicht von der Videospielindustrie, also da haben sie dann angeschrieben und die haben gesagt, nein, sie haben damit nichts zu tun.
Also die wissen, die kriegen mal eine Anklage mit Abmahnung, man steht nicht
Von das ist innerhalb von YouTube und YouTube schreibt dann, ja, wenn dieser Claim unrechtfertigt ist, kannst du dich defenden oder so, dann kannst du auf einen Knopf drücken.
Aber und sagen, du erfährst bei YouTube nicht, selbst nicht direkt, wer das überhaupt will.
Und die Vermutung war jetzt, die diese zwei YouTuber geäußert haben, dass einerseits YouTube eben schon vorsorglich sich rechtlich absichern möchte gegen kommende irgendwelche Rechtsstreitigkeiten. Und das andere ist, dass sie vermuten, dass sehr viele YouTuber abgemahnt werden, die Musiktracks haben, für die sie keine Rechte besitzen, also die das mit irgendeiner populären Musik hinterlegt haben. Ja. Was ein bisschen unangenehm ist. Ne?
Ja, warum? Ja, sollten sie auch nicht machen.
Ja. YouTube bietet übrigens intern an, also du hast eine große Auswahl von Musikstücken, die sind alle Creative Commons lizenziert. Und du kannst jeden YouTube-Video, den du selber uploadest, gibt es einen Verbessern-Knopf und da kannst du mit so einer
Verbessern. Da macht er automatisch ein passendes Musikstück.
Nein, das darfst du noch selber aussuchen, aber es ist praktisch das Blöde ist, du darfst nicht selber Musikstücke hochladen dafür, aber du kannst sozusagen ohne einen Audio-Editor in die Hand zu nehmen dein normales Blapper-Video mit einem Soundtrack hinterlegen.
Wenn schon Sound ist, kannst du dann noch einstellen, wie laut was ist, oder erkennt er das automatisch, dass er dann nicht, wenn du sprichst,
ja,
zu laut wird?
Also ich habe es nicht benutzt, ich habe nur dieses Auswahlmenü gesehen und habe dort verzweifelt den Upload Your Own Soundfile Knopf gesucht und nicht gefunden. Aus der Beschreibung ging zumindest hervor, dass es zwei Einstellungen gibt. Du kannst entweder den Originalsound löschen und nur diese CC-Musik drauf haben, oder sie wird irgendwie von YouTube so abgemischt, dass sie im Hintergrund liegt, und das ist so das typische Sales-Video, wo im Hintergrund und eine Fahrstuhlmusik läuft.
Ja, wenn das verbessern ist.
Das ist verbessern. Bei YouTube steht, dass das verbessert.
Das sollten wir vielleicht auch einführen, dass wir immer so als Podcast-Hintergrundgeräusch.
Musik.
Das haben sie, glaube ich, beim Chaos Radio hat das ja Holger Klein einmal eingeführt.
Ja,
und? Für ein paar Folgen. Nach der ersten Folge gab es schon so viel Aufregung, weil du nichts mehr verstanden hast, weil es immer so ablenkt, wenn die Hintergrundmusik spielt.
Ja, also indirekt haben wir das ja, weil wir oft in der Zypresse sitzen und der Garib, auch wenn wir ihn sehr bitten, die Musik nie abdreht, sondern nur leise dreht, und dann vergisst er es meistens. Oder? Und dann haben wir im Hintergrund immer kurdische Musik, für die wir nicht die Lizenz haben. Aber jo.
Ja, wir sollten, also ich glaube, chinesische Musik, die sind nicht bei dieser Vereinigung genau, dabei.
Ja.
Da kann die GEMA und die Dingsbums
AKM
nicht abmahnen.
Tja. Okay. Na, ich habe dafür eine hübsche Meldung, und zwar, ich habe ge-YouTubed passivst und mir YouTube-Filme reingeknallt.
Oh je, du Konsument.
Ich Konsument, ja, und da habe ich was ganz Schönes entdeckt. Und zwar, wo ist denn das? Ja, The Onion, onion.com. Also so ein Sender mit einer grünen Zwiebel, die machen
ist das
meiner Meinung nach sehr gute amerikanische Satire auf die ganze
Zeit. Ach so, das ist von The Onion, diese
Onion.
Das ist so wie der Postillion oder der
ja,
Tagespresse.
Ja, aber sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und zwar, wenn du nicht genau hinschaust, checkst du auch gar nicht, dass das eine Satire ist, sondern glaubst, das ist eigentlich echt. Und sie machen auch diese typischen.
Das glauben sie bei der Tagespresse auch viel.
Amerikanischen TV-Sendungen machen es halt auch sehr gekonnt nach und sehr professionell. Und die waren eine Zeit lang, also waren diese Onion hinter einer Paywall versteckt. Da haben sie dann so ein Modell gehabt, dass man zahlen sollte, weil sonst darfst du die Videos nicht sehen. Und jetzt. Ich habe das nicht so genau mitgekriegt, was passiert ist, aber jetzt dürfte auf jeden Fall ziemlich viel Onion-Material auf YouTube sein. Und zwar auch sehr, also Serien, die mehrteilig sind, also über 10 Teile und so, alle 4-5 Minuten, also durchaus lang und aufwendig gemacht. Und da habe ich mir zwei reingeknallt. Ich fange mit dem ersten an, der heißt, kannst du mir das buchstabieren? Tag? Tug? Tag?
Tuf.
Tuf. Also T-H-O-U-G, also Englisch, bitte das selber formulieren. Tug Season. Und da geht es um Fantasy Football. Also American Football, und das noch gesteigert Fantasy Football. Und das Blöde ist, man sieht aber nie irgendein einziges Spiel, sondern du siehst nur einen sehr nerdmäßigen, Bill Gates-mäßigen, weißen, jungen Manager, der so einen Fantasy Football Club besitzt. Und den Manager, indem er hauptsächlich auf irgendwelche Tabellenwerte schaut und sagt, von dem Spieler hat sich die Attack-Story erhöht, ich werde ihn verkaufen und so. Und er bettelt sich halt mit anderen, genauso unsympathischen, weißhäutigen Nerds. Und die echten Spieler, das sind also schwarze Muskelpakete, aber die siehst du immer nur in der Umkleideraum, wo sie in ihrer vollen Kampfmontur sind und sich irgendwelche absolut seltsamen Schreiattacken von ihrem Chef anhören. Und mich hat es ein bisschen bedrückt, aber wahrscheinlich, ich kenne mich bei Football nicht aus, und wahrscheinlich ist das Ganze gar nicht so eine Parodie, sondern geht es im echten Football auch nicht anders zu, dass halt einige reiche Clubbesitzer diese Gladiatoren praktisch wie Sklaven da hin und her verkaufen können. Und
nee, Fußballspiele werden doch immer so gehandelt.
Ja,
also es ist doch so, im Sport werden die Leute gehandelt wie...
Ja. und die sind dann halt so untertänig und sagen, ja Chef und danke, und es hat für mich so ein bisschen ein Rassismus-Sklaverei-Dings drin gehabt, also so der weiße Lord und der schwarze Knecht, aber ich glaube, das war nicht, ich mein, kann es nicht beurteilen, es war mir dann ein bisschen fad, nach 4 Episoden habe ich aufgegeben, weil man nie eine Action-Szene sieht, also man sieht immer nur, das Ganze ist von Lenovo Laptop-Firma gesponsert, also du siehst dauernd, wie sie irgendwelche mit sehr tolle Laptops in der Hand haben und die dann in die Ecke pfeffern oder damit skypen, und also das ist eigentlich eine Sendung, die rund um die Produktwerbung für Lenovo herumgebaut ist, aber halt immer mit ganz dramatischer Musik und durchaus professionell gemacht, und mir hat das Thema jetzt nichts gesagt. Ich vermute, dass dieses ganze Fantasy-Football so ein bisschen in Richtung Rollenspiel-Nerds geht, oder dass das aus der Ecke kommt. Also dass die halt, also der Gag, soweit ich das kapiert habe, war halt, dass diese Nerd-Besitzer halt die Pen-and-Paper-Rollenspieler sind, die halt ständig über irgendwelchen Statistikattributen brüten von ihrem Avatar, nur dass die Avatare halt echte Menschen sind in dem Fall und halt entsprechend mangelnde Social Skills haben, etc. Zweite YouTube-Serie vom selben Kanal, von Onion, die hat mir wesentlich besser gefallen, und zwar Sex House, genau. Und da muss ich sagen, der hat mich echt sehr positiv überrascht. Erst einmal dachte, aha, ja, super, Onion macht irgendwas lustig sexy, schaue ich mal so diese Intro an, und da war dann halt so eine typische Big Brother Container Show Werbung, da stand, ja, 10 sexy Americans in einem Haus mit nichts zu tun und nur zum Trinken und miteinander Sex haben und schau rein. Okay, und die erste Sendung fand halt auch so containermäßig an, wie auch im ORF diese Container Shows, also eben diesen Kutschererhof oder
was geheißen
hat, schon länger her.
Taxi Orange gab es einmal.
Taxi Orange, ja.
Das ist so. Schon, naja, das hat sich aber auch nicht lange gehalten.
Ja, aber es haben genug Leute geschaut, also du siehst, die Leute ziehen da ein und so, und dann deterioriert das Ganze aber extrem schnell und es verwandelt sich dann in so eine Art sehr, sehr bösen, sehr böse Mediensatire und Horror-Movie. Und glücklich eingesperrt und kriegen nichts zu essen, weil sie den Produzenten nicht folgen und genug sexy sind. Und dann kommt immer so ein böser Produzent rein und versucht sie halt zu motivieren, und das haut dann nicht hin. Und dazwischen hast du halt diese Containershow-typischen Zwischenschnitte, wo dann immer die Leute wieder interviewt werden. Also vorhin haben sie sich gerade gestritten und dann sieht man halt die eine wieder im Interviewgespräch, wo sie sagt, ja, die ist so eine Bitch und ich habe sie gleich nicht leiden können. Und dann geht wieder die Handlung ein bisschen weiter.
Das erinnert mich auch an eine Dr. Who-Folge.
Ja, da hat es auch einmal
eine gegeben. Da gab es eine Ding, wo er irgendwo landet und das ist so ein eine Raumstation,
als Fernsehsender. Ja, die werden dann wenigstens alle von den Daleks vernichtet, oder? Von diesen Robotern.
Ja, ganz am. Naja, aber es gab ja eigentlich kaum Leute mehr auf der Station, glaube ich. Es waren halt nur ein paar Leute, immer eine Showmaster-Ding, ja. Und immer mehr die rausgewählt wurden, wurden halt nicht einfach nur rausgeschickt, sondern halt gleich mal umgebracht. Oder der Quizmaster, der immer bei falschen Roboter, Antworten, ja, so ein Killer-Roboter, immer die Leute erschossen hat.
Ja. Ja, also erschossen wird, glaube ich, in der ganzen Sache niemand. Du siehst auch keine, wohl ja, anderen bringen es um, einen Fernsehtechniker. Denn. Aber eher aus Versehen.
Ja,
und, aber es wird halt sehr, sehr schön zu Ende gedacht. Also die kriegen halt wirklich kein Essen, sondern nur Alkohol, so ganz genau, wie es im Intro beschrieben ist. Und dann sind dann nach ein paar Tagen auch extrem alle abgemagert und bleich. Und ja, dann kriegen sie einmal Bananen, weil für ihn so ein sexy Game, sie sollen sich, glaube ich, gegenseitig mit Bananen füttern oder so. Und dann essen sie alle Bananen und sieht man halt ein paar Tage später, haben sie überall so riesige Bananenhaufen. Und da sind halt extrem viele Fliegen. Dann regt er sich auf, dass so viele Fliegen da sind. Und es sind auch die ganzen Räume der WG sehr schnell unbewohnbar, weil das überall schimmelt. Da ist alles so voll mit Schimmeln. Und sie ziehen sich dann so zurück in das Wohnzimmer und spielen die ganze Zeit Siedler aus Katan aus Verzweiflung. Und dann kommt der Produzent, der kriegt inzwischen auch kein Geld mehr von seinen Vorgesetzten, weil die Sendung so schlecht läuft und ist immer so auch extrem billig unterwegs, und dann sagt er, ja, ich habe jetzt geredet mit meinen Studioposten, also wir haben das Problem gelöst, und sie kriegen dann eine Kiste mit Fröschen, die Fröschen sollen die Fliegen essen. und dann sind auch so ein bisschen Rebellionsszenen, also die Leute, die Schauspieler rebellieren dann gegen die Sendung, und einer ist ein Schwarzer, das ist auch schwul, und dann sagt er, ja, also das ist degrading, er hat im Klo so eine Kamera entdeckt, die ihn auch am Klo filmt. Ja. Und dann zuckt er voll aus und dann fängt an so Alu Akbar rufen und so auf Moslem und will sein Plakat aufhängen über mit muslimischen Propagandasprüchen. Und in der nächsten Sendung, da sieht man dann wieder, wie es alle interviewt werden, und dann sagen sie nur so beiläufig, ah ja, und er wurde gefesselt. Also der ist die ganze Zeit dann so gefesselt von der Sendeleitung, und hilft ihm aber auch keiner. Also sind alle so, ihre persönlichen Dramamomente sind immer wesentlich wichtiger als jeder Funken von Intelligenz, und das wird halt extrem ausgewalzt. Und es steigert sich dann von Episode zu Episode mit der Unappetitlichkeit. Also zuerst denkst du noch, ja, lustig, und machen sich da ein bisschen lustig über diese Containershows, und nachher wird es ziemlich so zu einem Gefangenen-Drama, aber wirklich immer unappetitlicher, und du denkst, das gibt's nicht, also niemand wird sich so demütigen lassen von einer Sendeleitung. Aber wie man ja weiß, in dem Trash-TV gibt es ja auch diese ganzen Südseeinsel-Filme, wo sie irgendwie C-Prominente da Kakerlaken essen lassen oder so. Ja, und hier, da ist das halt auch so. Und es geht dann weiter, und das sehr schön ist dann, und In der vorletzten Sendung haben sie sich irgendwie arrangiert. Also sie kriegen zwar immer noch nichts Gescheites zu essen, aber sie fangen dann an, die Frösche zu essen und so eine Froschzucht aufzutreiben. Und die Frösche tun sie wieder mit Bananenresten füttern. Und in der Abwasch züchten sie auf dem Schimmel, züchten so Gras und das essen sie auch. Ja, sie haben sich halt halbwegs eingerichtet in ihrem Unglück. Und dann sind ab und zu auch so vom Studio so Schlägertypen reingeschickt worden. Aber die machen es dann auch fertig. Also sie haben sich sozusagen arrangiert auf ihrer Containerinsel und dann passiert was ganz Komisches. Genau, die eine zuckt dann gerade aus, weil sie dann zu viele Frösche essen wollen und dann fliegt plötzlich so eine ganze Wandverkleidung fliegt runter und du siehst draußen, also da ist eine Straße und Leute und du hörst die Geräusche von draußen und alle schauen es halt so, weil alle ihre bisherigen Ausbruchversuche haben nicht geklappt. Da sind immer so Security Guards gekommen und sie zurückgeprügelt. Und dann schauen es alle so und hören auch plötzlich, wie draußen ganz normal Leute reden und schauen sich so alle an und vorher waren es gerade voll im Drama-Stimmung, wer jetzt den Frosch absticht und die andere beruhigt, die den Frosch retten wollte. Und, so. Und was machen sie? Halten dann alle zusammen und tun dieses Panel wieder ran, damit sie wieder weitermachen können. Ja, das sind schon so Psychotherapie, also so Gehirn gewaschen, dass sie nicht einmal mehr dran denken, auszubrechen. Und das ist dann eigentlich auch die letzte Sendung und eine noch danach ist dann so eine, wie nennt man es, eine Reunion, also das spielt dann so zwei Jahre danach, wie die Karrieren von allen verlaufen sind. Und natürlich vertragen sie sich alle und jeder ist ein super Blogger geworden. Und ja, das Publikum ist in so Paris-Hilton-mäßige Typen, also auch so total. Es ist eine extrem, also ich finde es eine extrem gute Satire, ich kann es sehr empfehlen. Mir hat es auch viel, viel Spaß gemacht beim Schauen. Nur man braucht starke Nerven, das ist ein bisschen wild. Ja, sonst habe ich eigentlich nicht viel. Hast du irgendwas Hübsches? Kino, Film, Fernsehen?
Gar nichts.
Foodblogging?
Ich esse nicht und ich schaue keine Filme.
Du verweigerst dich voll der Konsumgesellschaft. Du hast mir auch gesagt, du hast einen Rant über Jahreszeit bedingt.
Achso, ja. Nein, es war nur sehr furchtbar, am Samstag in der Nähe von der Mainhilferstraße zu fahren.
Weil
schon von Karlsplatz. Also
man muss dazu sagen, du fährst Fahrrad.
Ja, ich wollte vom Karlsplatz ins Metalab.
Ja.
Und da halt die Landeskirchstraße ist da schon gleich rüber. Und es war sehr kompliziert, weil anscheinend am Samstag, ich weiß nicht warum, 100.000 Busse unterwegs waren. Aus allen möglichen Ländern. Was auch immer, also die alle.
Touristenbusse, keine Wiener Linien, sondern.
Irgendwelche Touristenbusse.
Ja. Was tun die in Wien?
Kreuzungen verstellen.
Okay.
Die werden vielleicht wahrscheinlich von anderen Regierungen gezahlt, das sind Terroristen.
Ah.
Die NSA sollte was tun dagegen.
Ja. Und vielleicht haben sie dort Wahlen und dann wollen sie gewisse Bevölkerungsanteile, die sie eh nicht leben, die schicken es dann auf Wien-Urlaub oder
so. Nein, das waren Ungarn, die haben keine Wahlen.
Achso, okay. Ja, schwer ergründbar für uns.
Es war zumindest sehr furchtbar.
Und die Leute sind nicht ausgestiegen und wurden auf so Adventmärkte entlassen, sondern die sind im Bus gehockt und.
Naja, die halt in Stau gesteckt sind, sind halt im Bus gehockt, aber es gab genügend auch dort in Adventmärkten. Und um die Busse nicht zu gefährden, haben sie natürlich alle Radwege gesperrt dort.
Ah, klar, ja.
Weil man darf ja nicht mehr vorbei.
Ja, vielleicht solltest du dich halt einfach als besserer Staatsbürger erweisen als diese Touristen, die nur einen Tag da sind und zumindest in einem Jahr genauso viel Lebkuchenherzen kaufen und Kitschkugeln wie so ein Touristenbus. Ne? Dann wirst du vielleicht auch politisch mit deinem Fahrrad aufgewertet.
Naja, ich könnte mir aber auch einfach irgendein SUV kaufen und auf der Straße rumfahren und mich dann beschweren, dass die 2 Meter, 3 Meter breite SUV zu groß sind für die Straße.
Ist das nicht dein Eigentor irgendwie?
Naja,
du musst dich beschweren, dass die Straßen zu klein sind für dich.
Genau.
Und außerdem, dass die Fahrradfahrer den Weg verstopft haben.
Ja, alle beide.
Genau.
Also das kann ja nicht sein.
Naja. Okay, ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen. Es gibt möglicherweise nächste Woche einen Podcast, falls der Gregor gesund ist bis dahin.
Hoffen wir es.
Das sollte.
Auf dem Wege auch noch gute Besserungen,
genau,
Gregor.
Ja. Ja. Und damit beenden wir den Podcast, weil wir nichts mehr zu sagen haben. Vielleicht hören Sie im Anschluss noch Bitcoin-Update. Ich habe ein Interview, das werde ich versuchen, hinten an den Podcast dran zu stöpseln. Und zwar geht es da um einen Spieletester, den ich in die Finger gekriegt habe. Das sollte ich vielleicht dazu sagen. Ich war bei der 10-Jahres-Feier von Subotron im Museumsquartier. Und das war sehr nett. Also die Wiener Game Train, Wiener Game-Szene, Game-Dev-Szene war dort. Man hat in einen Oculus Rift gucken können.
Ich habe es irgendwo gesehen auf meinen Social Media Dingern, einer das getestet hat.
War wirklich sehr nett. Es gab Bier und Soletti, also einziger Tipp, wenn man zu einer Party geht vom Subotron, die meistens im Museumsquartier sind, dann vorher was essen.
Naja, oder sehr viel Soletti essen.
Sehr viel Soletti, ja. Bier und Soletti gab es übrigens gegen freiwillige Spende, also auch extrem günstig. Passt. Ich tue mal schließen, ne?
Ja, passt.
Dann. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Test.
Test. 13.12.2013. Interview mit Christian Haumer zum Thema, wie wird man bezahlt fürs Spielen, Computerspielen in Wien? Servus, Christian.
Servus, grüß dich.
Du hast einen super Job in Wien. Du wirst bezahlt fürs Computerspielen.
Ja, stimmt.
Wie hast du das gemacht?
Ich habe einmal einfach angefangen, mich zu informieren. Das heißt, ich habe einmal geschaut, was gibt es in Österreich überhaupt schon für Firmen.
Aus der Diktion deiner Vokale schließlich, du bist nicht aus Wien.
Nein, ich bin aus Niederösterreich.
Okay, ja.
habe mich halt informiert im Internet, was gibt es für Firmen. Manche hat man schon kennt, wie es bei Rang.
Ja. Und wie alt warst du da?
Das war jetzt, ich bin jetzt schon ein bisschen älter, das heißt, ich war knapp 30, okay. wie ich das gemacht habe. Und habe gerade mein Studium hinter mir gehabt, Medientechnik.
Okay.
Und einen Job habe ich gesucht.
Und bei Medientechnik wird man klassisch, kommt man da im journalistischen Bereich irgendwo unter?
Ich habe Medientechnik, wie ich studiert habe in St. Pölten, war halt so ganz klassisch Audio, Videotechnik, ein bisschen Fotografie ist dabei, alles was in Medien ist, also eine sehr breite Ausbildung.
Okay.
Und aber
Spiele haben dich immer schon interessiert?
Spiele haben interessiert, war aber in der Ausbildung nicht dabei.
Okay.
Aber dadurch, dass es mich interessiert hat, habe ich dann mal angefangen mich zu informieren. Und wie ich dann fertig war mit dem Studium, habe ich mir gedacht, bewirbst du halt auch bei verschiedenen Spielefirmen. Und dadurch, dass ich aber keine Ausbildung gehabt habe, bin ich dann halt ganz klassisch in der QA gelandet. Ich bin kein Artist, ich bin kein Programmierer, ich bin kein Projektmanager.
Du kannst nicht mal ein Level-Designer.
Nein, ich bin kein Level-Designer, nichts. Also aber habe halt das Interesse gehabt und wollte halt gerne in die Branche mal reinkommen.
Ja.
Und dann habe ich eben gesehen, im Making Games Magazin, das ist ein Tochtermagazin vom GamesPro, glaube ich. Kommt alle paar Monate. Mhm. Und da war eben fast Breuing aus Wien, der größte Spielentwickler aus Wien. Die haben eben einen Quality Assurance, also QA-Job gesucht, ausgeschrieben gehabt als Praktikum. Und da habe ich mich einfach beworben.
Und Praktikum klingt jetzt noch
bezahlt? Nein, man kriegt bezahlt. Mhm. Das heißt sogar nicht einmal schlecht. Ich meine, in Österreich, man hört ja immer wieder diese ganzen Geschichten, dass man als Praktikant nichts kriegt.
Generation und Praktikum.
Zumindest aus meiner Erfahrung her wird man eigentlich für Praktikum ganz okay bezahlt überall bei uns.
Und hat es aber schon geholfen, dass du dein Studium zu dem Zeitpunkt schon abgeschlossen hast oder dass man absehbar war, dass du
es abschließt? Also, ich habe mich beworben und dann habe ich mal monatelang nichts gehört. Und dann plötzlich habe ich mal nach 3 Monaten oder so den Anruf gekriegt, E-Mail habe ich gekriegt, ob ich noch verfügbar wäre und ob ich mal vorbeikomme für ein Bewerbungsgespräch, weil sie brauchen gerade eine Stelle, also sie haben gerade eine Stelle frei. Mhm. Und das hat mir gleich eine große Lektion gelernt, nämlich bewerben. Mhm. Das heißt, eine gute Bewerbung überall hinschicken, aber wenn kein Job frei ist zu der Zeit.
Also blind bewerben heißt das so.
Blind bewerben, ja. Aber wenn kein Job frei ist zu der Zeit, man bleibt ja quasi am Radar. Und wenn ein Job frei wird, dann wird man oft angerufen.
Aber ich kann mir jetzt vorstellen, es gibt sicher genug Leute, die gerne Spieletester werden würden. Hat sozusagen das eine Rolle gespielt, dass du jetzt eine Ausbildung gehabt hast, oder war das nicht das Entscheidende?
Ich glaube, QA ist ja quasi so klassisch der Job, wo man eigentlich keine Ausbildung braucht. Mhm. Das ist ein typischer Quereinsteigerjob, wo man in die Branche reinkommt.
Könnte eigentlich jeder machen.
Ja, aber das Gute, das Interessante an der QA ist eben, dass es halt nicht so leicht ist, wie viele glauben, weil man ist eigentlich mittendrin im Projekt. Man muss Quality Assurance, okay.
Ja.
Das ist quasi die Abteilung, die immer, wie erklärt man das?
Ja, die Qualitätssicherung. Genau, die schaut, dass kein Blödsinn rausgekommen.
Die Qualitätssicherung, also wir begleiten quasi das ganze Projekt, überprüfen den Stand des Spiels. Haben wir pflegen die meiste Zeit die Bug-Datenbank. Das heißt, wenn wir einen Bug, also einen Fehler im Spiel finden, dann wird der mal in eine Datenbank reingeschrieben, wird dann an Programmierer zu assigned, heißt das. Also
das machst
der,
auch du,
genau, das assignen? Genau, das machen alle sie. Das heißt, ich muss herausfinden, wer hat diesen Teil programmiert. Ja. Dann rede ich wahrscheinlich kurz mit einem, du, ich habe da ein Problem. Ist das ein Fehler? Kehrt das so? Dann sagt mir, ist ein Fehler, scheiße, nein, weiß schon, was es geht. Okay, passt, dann schreibe ich einen Bug, einen Bug-Bericht. Der wird ihm assigned, das heißt ihm zugewiesen.
Er ist jetzt zuständig,
den zu fixen. Genau, er kriegt eine E-Mail und alles und er hat auch die Datenbank offen. Und wenn er diesen Bug gefixt hat, dann benachrichtigt er mich wieder.
Ja.
Und
das dann macht das System dann nämlich
genau. an. Genau, ja, also sobald er den auf fixed oder resolved oder je nachdem es benannt ist, stellt, kriege ich Benachrichtigung, dann muss ich auf die neue Version warten, wo dieser Fix schon drinnen ist und dann kann ich nachtesten.
Das ist auch notwendig.
Das ist notwendig, weil der Grund, warum es QA überhaupt gibt als Job, ist ja, dass Spielerprojekte ja extrem groß und kompliziert ist.
Mehrere Leute beteiligt.
Genau, und wenn ein Programmierer Kleinigkeit ändert und er müsste dann alles, was dranhängt, selbst testen, dann würde er jetzt einmal zwei Stunden nur testen.
Ja, ja.
Das heißt, natürlich geht's, aber effizienter ist es eine Mischung aus beiden. Das heißt, der Programmierer checkt es ein, schaut sich mal die unmittelbaren Auswirkungen an, ob es eh passt.
Und lässt dich dann
nachtesten. Genau, und wir die QA testen dann im großen Rahmen noch, während er schon die nächsten Sachen arbeitet. Und das ist halt so die kleinteilige Arbeit. Also das heißt, dieses Bugfixen, das Bugreporten, schauen, ob es auf der Fix funktioniert und so handelt man sich vor, hat am Tag Dutzende Bugs und in allen möglichen Bereichen. Man arbeitet nicht nur mit Programmierern zusammen, sondern auch mit Designer, mit Grafiker, mit dem Projektmanagement. Das heißt, die Designer
können runter, Leute.
Genau, also die Designer können ja auch Fehler machen und die Artists können auch irgendwas falsch einchecken oder grafische Beanstandungen.
Wie kommt es da auf die Social Skills an? Also ich nehme an, du musst dann auch jemand mal diplomatisch sagen können, dass was nicht so toll ist.
Also das ist wahrscheinlich da, wo sich dann die QA-Spreu vom Weizen trennt.
Okay, ja.
Weil wir sind ja quasi die den Programmieren oder den anderen Designer, sagen, du hast einen Fehler gemacht. Und das muss man natürlich schon in einer Art machen, dass man nicht ständig alle beleidigt. Und also Social Skills sind in der QA extrem wichtig, vor allem in einer kleinen Firma, also relativ kleinen Firma im internationalen Vergleich über Sprang. Also wir sind jetzt insgesamt, glaube ich, schon fast 90 Leute über Sprang. Und trotzdem haben wir einzelne Teams, die so aus zwischen 5 und 20 Leuten bestehen. Das heißt, in so einem kleinen Rahmen sind wir halt mitten im Projekt drin. Bei großen Firmen, ich sage jetzt einmal, große Entwickler, die riesengroße aktuelle Spiele machen, wie ich sage jetzt mal Call of Duty oder so, da sind ja hunderte Menschen dran und da schaut die QA wahrscheinlich wieder anders aus. Da gibt es wahrscheinlich Dutzende Tester.
Das ist so Fabrikshallen genau, in China, wo die Kinder angekettet sind.
Da gibt es ja Dutzende Tester, die halt eine Datenbank vor sich haben und die halt dann durcharbeiten und halt da ganz streng Prozessen folgen. Das heißt, da muss doch alles wirklich ganz genau eingehalten werden, die ganzen Workflows, was es gibt. Ja. Und bei denen ist vielleicht dieses
also der muss auch in einer gewissen Weise testen, der darf nicht einfach so für sich
spielen, bis er einen Bug findet. Kann zum Beispiel sein, dass jemand, ich sage jetzt mal, ein Autospiel testet und der testet halt 2 Jahre lang nur das Menü, wo man das Auto customizen kann. Das heißt, der sieht nichts von anderen Spielen,
sondern Spiel.
2 Jahre lang testet er nur und schaut, ob man so die roten Reifen kauft und die eh rot sind beim
Spiel. Wie ist denn das, wenn man jetzt in 8 Stunden am Tag da Spiele testet und gehst du dann zu Hause und spielst nur Computer oder bist du dann klingt das dann irgendwie nach Arbeit?
Ich probiere es. Früher habe ich mehr gespielt, muss ich sagen. Aber jetzt nach ganzen Tag in der Materie, man wird selektiver. Das heißt, ich spiele nicht mehr so viel wie früher, aber ich genieße das, was ich spiele jetzt mehr.
Also du suchst da mehr aus, deine Spiele
sozusagen. Genau, weil, und ich habe, das liegt aber an mir, ich suche mal Spiele, die nicht so, ich sage jetzt mal, kompliziert sind. Ich will lieber was schnell Spaß macht, also ich bin auch ein Nintendo-Fan, von dem her passen Nintendo-Spiele bei mir am besten, weil die kommen schnell auf den Punkt und machen einfach Spaß.
Du möchtest nach Feierabend sozusagen ein bisschen unkompliziert spielen.
Genau, unkompliziert spielen, aber da hat mein Spaß. Ich brauche jetzt kein episches 200-Stunden-Rollenspiel mehr, wo du einmal 10 Stunden brauchst, dass du mal verstehst, wie die Steuerung funktioniert. Die Gesamtbuch, sowas brauche ich jetzt nicht mehr.
Ja, ja.
Also habe ich vorher auch öfters gespielt, aber wenn sie spielen zu sehr nach Arbeit anfühlt, wird es inzwischen schon. Mache ich inzwischen schon ein bisschen am Bogen drum.
Kannst du ein bisschen Tipp geben? Also wir haben auch junge Hörer im Podcast, die jetzt in der Schule sind da. Wenn man jetzt eine Karriere anstrebt und der Spieletester jetzt also einen Karriereabschnitt sieht, was wären, du hast jetzt ein paar Jahre Erfahrung, was wären rückwirkend für dich wichtig? Also wo hättest du auf der Schule gern oder in der Ausbildung gern mehr Schwerpunkt gelegt, damit du weißt, das hätte er jetzt genutzt?
Ist schwierig zu sagen, weil meine Medienausbildung ist ja ganz woanders in Abzügen.
Ja.
Ich muss jetzt schon sagen,
dass... Aber ich meine so dass, Skills, allgemeine Skills jetzt,
oder? Social Skills, Projektmanagement Skills sind sicher wichtig. So
also auch mit Leuten umgehen können.
Genau, mit Leuten umgehen können, höflich sein.
Guten Eindruck machen, Freundschaft bleiben.
Risikomanagement
ja.
und so Geschichten. Und was ganz wichtig ist, ich meine, das kann man wahrscheinlich nirgends lernen, ist einfach eine gewisse Ausdauer und Frustresistenz.
Ja.
Weil es kann halt sein,
dass
man zum 10. Mal über einen ganz schlimmen Bug drüber stolpert, weil der immer wieder auftritt und keiner weiß genau warum. Das heißt, du hast einen ganz nervigen Bug, du sagst dem Programmierer, bitte, okay, er macht das, du testest den super. Zwei Stunden später, neue
kommt
Version
ist da,
du willst ganz was anderes testen. Stolperst wieder über diese Szene und der Bug ist aber schon wieder da und der Programmierer sagt, das kann nicht sein und du sagst, ja bitte, er ist da, dann muss man wieder, muss man wieder rein, wieder diese Sache testen und das kann oft sein, dass aus ganz Gründen, die man vorher nie ahnen würde, was da schief gehen kann, einfach dass das
ewig wie weit dauert. Bist du da involviert, sagst du, Bug ist da und ab in die Datenbank damit oder versuchst du dann auch irgendwie rauszutesten, wie kann ich den wieder erzeugen, also dass
auf
du
jeden Fall,
einen Tipp gibst, von welcher Richtung könnte es kommen,
dann
hat das mit dem Item-Auswahl zu tun oder mit dem Startmenü?
Das bringt eh zum nächsten Punkt, man braucht da ganz gute schriftliche und kommunikative Skills und Englisch ist extrem wichtig.
Aber obwohl sie jetzt in Österreich seid, läuft das auf Englisch, die Bug-Datenbank?
Genau, bei uns ist die Firmensprache Englisch, weil einfach viele Englisch sprechende bei uns sind, wir haben Leute aus Neuseeland, wir haben Leute aus Island, Portugal, Amerikaner,
das Engländer. Heißt, wenn du heute in der Spielebranche irgendwo arbeiten willst, solltest du dich schriftlich in Englisch bewegen können.
Es muss nicht perfekt sein, es muss aber zum Verständigen reichen.
Ist Schrift jetzt eher wichtig oder Sprache?
Beides. Also
beides.
Schrift und es ist beides gleich wichtig, weil wir kriegen öfters Bewerbungen für QA rein und wir haben schon Praktikanten abweisen müssen, weil im Bewerbungsgespräch sich herausgestellt hat, dass der einfach nicht Englisch kann. Das heißt, das ist absolut, das funktioniert einfach nicht. Da muss man geradeaus und dann glaube ich nur mal die gleiche Strecke geradeaus. Irgendwie.
Okay. Frage im Lokal vorhin.
Ja. Stein mal raus, gell? Nein, wo waren wir gerade?
QA Englisch.
Englisch, also, genau.
Ich habe einen Bewerber abwenden müssen, weil er nicht gut Englisch
kann. Genau, also der hat zwar so recht tough ausgeschaut, war nett und alles, aber er hat einfach. Wir haben beim Bewerbungsgespräch einen kleinen englischen Teil drin und
der war jetzt Absolvent des österreichischen Schulsystems oder
so. Ich weiß nicht genau, was er gemacht hat vorher, aber auf jeden Fall, den haben wir eben nicht genommen. Also Englisch ist extrem wichtig. Ich bin auch IK eher nicht so gut Englisch, aber es reicht, dass ich mich mit den anderen verständige und dass man eben Bug-Reports hat. Und das Wichtige ist, dass die Leute verstehen, was du schreibst.
Ja. Spiel ist scheiße, mach das neu.
Genau. Also das ist auch nicht zu unterschätzen. Dass man selbst die Fähigkeit haben muss, dass man die Situation so wiedergibt, wie einen kleinen Walkthrough quasi oder
ich hatte das gemacht und bin dadurch auf diesen Bug gestellt.
Möglichst wenig Worten erklärt, um was es geht. Weil
und das wird auch geschätzt von den Programmierern.
Auf jeden Fall, weil wenn ein Programmierer ein Bug-Report kriegt, wo eine halbe Seite Text steht, das heißt, dass er einmal höchst konzentriert einmal den Text lesen muss, um auch zu verstehen, um was es geht, dann macht das natürlich keinen Sinn.
Kostet
Zeit, das heißt, am besten ist den Grund vom Bug einmal herausfinden, dann in zwei, drei Sätzen beschreiben, was es geht und ganz wichtig, sind Steps to Reproduce, quasi der Walkthrough, so von 1, Punkt 1, startet das Spiel, Punkt 2, drücke auf Menü, Punkt 3, wenn du das siehst.
Ich habe da keine automatische Videoaufzeichnung oder so.
Könnt, von dem, man was könnte natürlich.
Wäre das dann auch so
langsam? Je mehr Informationen, desto besser. Das heißt, Screenshots und Super natürlich, wenn es gibt, weil wenn natürlich dort eine Grafik nicht stimmt und macht einen Screenshot, das braucht man gar nicht viel Text, so quasi schreibt man, okay, an dieser Stelle im Spiel habe ich das vorher gemacht und das ist mein Fortschritt. Ist diese Grafik falsch und dann noch, wo es ist und wie du hingekommen bist und alles. Das heißt, der Programmierer oder der jeweilige Entwickler, der das dann zugewiesen kriegt, soll das lesen und auf einen Blick erkennen, um was es geht.
Darf ich fragen, du arbeitest jetzt schon länger dort? Du hast da, ich nehme an, mit mehreren Programmierern zu tun.
Ja.
Du verstehst dich immer noch mit allen gut, oder? Ja, bist du schon der Mann, der schlechten Nachrichten bringt und sie gehen auch nicht mehr mit dir Bier trinken?
In Wahrheit ist es so, dass halt natürlich, ich sage jetzt mal, ein professioneller, jeder, der professionell arbeitet, weiß, dass Fehler passieren. Und das darf einfach, das passiert einfach, das gehört zum Job dazu. Und jeder Programmierer weiß, es passieren Fehler und der ist sogar froh drüber, wo man es dann findet und der ihm genau beschreibt, dass er es fixen kann. Also das heißt, es gibt immer, ganz selten, es gibt immer wieder Programmierer, die es halt dann persönlich nehmen. Also quasi die sie persönlich angegriffen
sind. Ich bin nicht gut.
Ja, aber das ist wirklich die Ausnahme. Das heißt, ja, es funktioniert eigentlich wirklich, wirklich gut.
Okay, jetzt, das ist wahrscheinlich nicht repräsentativ, aber du arbeitest in einem Betrieb mit fast 100 Leuten. Was sagst du, ist speziell in der Spielebranche der Frauenanteil?
Wir bei Sprague haben relativ viel sogar. Es sind knapp 15 waren es neulich, von 98.
15. Also sagen wir 10%.
Ja, es ist branchenmäßig.
Es ist für die Branche schon gut.
Aber leider.
Ja.
Es ist ein
Artisan. Hättet ihr jetzt als Firma gern mehr Frauen?
Ja, also auf jeden Fall.
Du sprichst jetzt wahrscheinlich als Mitarbeiter. Natürlich hätte man als Mitarbeiter gern mehr, aber siehst du sozusagen auch, dass die Branche durchaus gern mehr Frauen anstellen würde, wenn die Ausbildung passend ist, sozusagen?
Die Geschäftsführerin
von Spring würde gern mehr Frauen anstellen.
Sicher. Mhm. Es funktioniert gut, es spricht ja nichts dagegen.
Ja.
Es gibt ja keinen Grund, warum keine Frauen arbeiten sollten. Es ist, wir haben in der Entwicklung selbst eine Programmiererin und ich denke zwei, drei Grafikerinnen.
Ja.
Inzwischen schon so viel.
Ja.
Und der Rest ist dann schon Verwaltung und so.
Okay,
also klassisch eher.
Frauen am Schreibtisch, Nerds am Computer. Ne?
Ja, schon leider. Aber es ist halt, es gibt auf jeden Fall keine Selektion von unserer Seite. Ja, weil wir würden begrüßen.
Das heißt, wenn man das so weitergeben kann, jetzt also an Mädels,
ja, sicher,
macht eine gescheite Ausbildung,
es gibt Grund, warum,
die Branche wird sich freuen.
Es gibt keinen Grund, warum ein Mädel nicht programmieren studieren sollte.
Und hast du irgendwas gehört, ist dann das Betriebsklima schlecht oder denken die sich, wow, lauter Nerds und
im Gegenteil, das sind eher Klischees. Also du hast das ist dass ich da jetzt nichts Falsches sage. Natürlich haben wir auch den eher klassischen Nerd, wo man sich vorstellt, so klischeehaft, aber in einem Spektrum vor allem quasi.
Ja,
die Vorurteile treffen.
Sag mal so, du hast nicht das Gefühl, dass die Frauen, die jetzt bei euch arbeiten, sich in der Branche unwohl fühlen, weil zu wenig Frauen da sind?
Nicht
frauenfreundlich genug ist. Also.
Branche, ich weiß nicht, ob man Branche generell
so... Meiner
Erfahrung nach, also bei Spring und auch also so bei den anderen, bei den Events trifft und mit anderen Firmen rede, gibt es zumindest bei uns da keine Probleme, dass es da Vorurteile gibt oder was.
Dann jetzt noch eine persönliche Frage, ich weiß nicht, ob du die gut beantworten kannst. Wenn du mit Programmierern redest in deiner Funktion als Game-Tester, und du hast mir selber gesagt, du hast keinen Background in Programmierung.
Ich habe die Grundlagen mal im Zuge meiner Ausbildung gelernt, aber das ist
bist nicht hobbymäßig
an dem Spiel. Nein, über Hello World ist
das
nicht rausgekommen.
Aber hast du das Gefühl, die freuen sich, wenn man dann ein bisschen ihre Probleme auch versteht, weil man halt ein paar Programmierkurse gemacht hat oder schon einmal an irgendeinem Spiel herumdoktert hat, oder ist das denen dann eher lästig? Wenn man versucht sozusagen
gescheit zu sein. Sagen wir so, wenn man jetzt 7 gescheit sein will und einer erklären will, was da abgeht, werden sie es wahrscheinlich eher nicht so cool finden. Aber es hilft natürlich, wenn du die Grundlagen vom Programmieren verstehst.
Weil sonst wenn du dich in ihn hineindenken kannst, ein bisschen.
Sicher, du weißt dann schon, warum manche Sachen passieren. Du weißt zwar lieber die genauen
Hintergründe. Du kannst sagen, okay, das könnte vielleicht mit Marie zu tun haben, weil das.
Du musst schon einen gewissen Hang zu dem Ganzen haben, zu Computer und alles. Du arbeitest den ganzen Tag mit dem Computer, du musst auf der Computer natürlich herrichten, du musst nicht Windows umrechnen, wenn man Windows mehr zieht, musst du nicht sofort, also natürlich kannst du sofort zur IT laufen, aber eigentlich ist die IT bei uns recht glücklich, weil obwohl wir fast 100 Leute sind, kriegen sie relativ wenig
Requests,
weil doch sogar die jeder sich sehr gut auskennt
am Computer. Okay, du hast noch einen privaten Blog, sagst du schon deine Adresse, wo man deine Meinung nachlesen
kann? Genau, mein privater Blog, der sich um alles Mögliche dreht, ist einmal www.humpage, also
humepage.at.
Und als Game Dev Blog habe ich noch projectdev.homepage.at.
Wird verlinkt im nächsten Thema-Podcast. Christian, vielen Dank für
das Interview. Gerne.